Kurzfilme sind ein besonderes Genre im Film, weil sie sind kurz, kürzer als ein normaler Spielfilm und Dokumentarfilm. Und auch in der Auswertung läuft das ein bisschen unterschiedlich. Nicht im klassischen Kino sehen wir mitunter Kurzfilme, eher selten, sondern eben bei Kurzfilmfestivals. Und ein Kurzfilm, der ist jetzt in Erfurt entstanden, der heißt Gezielt mittelalterliche Überlegungen von Finn Weigt und Paula Weise. Und Paula Weise ist jetzt bei mir. Hallo.
Hallo.
Ja, ich muss gerade sagen, Kurzfilm, der ist ja eigentlich schon wieder ein langer Kurzfilm mit 25 Minuten, weil Kurzfilm, das kann ja auch 3 Minuten sein. Das ist nicht so genau definiert. Ich glaube, erst ab 60 Minuten spricht man dann vom Langfilm. Ich weiß gar nicht, wie das so einzuordnen ist.
Ja, ich glaube, da gibt es auch Unterschiede, je nachdem, wo man den einreicht, wie die Kategorien bauen. Aber das stimmt, das war auch schon, jetzt würde ich sagen, unser erster mittellanger Film.
Du hast schon 2 andere Filme gemacht und das ist jetzt dieser 3. Film. Und ist das so, das kann ich mir vorstellen, also weil du bist jetzt ja auch schon ein paar Jahre zumindest mit dabei und experimentierst, glaube ich, auch ganz gerne. Ist der Kurzfilm auch so eine schöne Spielwiese? Also dass man da auch sich in jederlei Hinsicht mal ausprobieren kann, anders als beim Spielfilm, habe ich das Gefühl, da gibt es immer schon so Drehbuchvorgaben und so und hier kann man sich noch freier bewegen. Ist das so oder deute ich jetzt gerade schon wieder zu viel?
Ja, doch, auf jeden Fall. Also zum einen erlaubt die Länge ja auch, sich an offenen Dramaturgien auszuprobieren oder vielleicht auch mehr mit Fragen irgendwie rauszugehen aus dem Film und da ein bisschen experimenteller zu sein. Aber es ist auch so, dass man halt im Kurzfilm nicht so eine Fallhöhe hat als Filmemacherin oder als Filmemacher. Also das sind ja kleinere Produktionen, die man auch independent umsetzen kann. Und wenn man einen Langfilm hat, dann ist da direkt so eine Fallhöhe mit dabei. Dann kann man eigentlich, also dann ist da nicht so diese Erlaubnis, auch mal Fehler zu machen oder zu versagen irgendwie. Und deswegen schätze ich eigentlich den Kurzfilm sehr.
Was heißt independent machen? Also unabhängig ist klar, aber heißt das, dass jetzt nicht ganz viele Förderanstalten da mitreden und dass weil das Budget vielleicht geringer ist, dass man auch da mehr Freiheiten hat? Oder was macht es so independent?
Ja, genau. Also jetzt gezielt mittelalterliche Überlegungen ist ohne eine Hochschule entstanden und ohne eine Produktionsfirma oder einen Sender. Das heißt, die Entscheidungen lagen eigentlich alle bei uns als Kollektiv.
Und das ist ja ganz interessant. Ich glaube, da geht es ja darum, das hört man ja immer von anderen Regisseurinnen und Regisseuren, wenn es dann größer wird und Förderanstaltungen drinnen, die reden damit oder bis ins Drehbuch hinein.
Genau.
Und das war jetzt hier nicht so. Kollektiv, wer gehört denn mit zum Kollektiv?
Also das ist so, ja einfach, also die Gruppe Kollektiv hört sich immer so halt schon wie eine Institution, aber eigentlich sind wir nur eine Gruppe Freunde, die halt jetzt schon öfter zusammen Filme gemacht haben. Das sind Finn, mein Co-Regisseur, Tillmann, der die Bildgestaltung macht. Elias ist auch ein guter Freund von uns, der macht das Sounddesign, den Setton und die Filmmusik komponiert er auch selber. Und auch mit Anton, dem Drehbuchautor, haben wir jetzt schon das 2. Projekt gemacht, also könnte man ihn eigentlich auch schon mit da reinrechnen. Marlene ist jetzt schon öfter als Kostümbildnerin dabei gewesen und Nora, auch eine Freundin von uns, hat die Produktion gemacht. Also
das klingt doch richtig nach einer sympathischen Clique. Kennt ihr alle aus der Schule oder wo kommt das her?
Ja, tatsächlich Finn, Tillmann und ich, wir kommen alle ursprünglich aus Kassel, schon aus Schulzeiten. Und die anderen habe entweder ich im Studium kennengelernt oder die sind halt später einfach als neue Freunde mit dazugekommen.
Es muss natürlich mal ein bisschen, also erstmal über die Tatsache reden, bevor wir gleich inhaltlich werden bei gezielt mittelalterliche Überlegungen, dass 2 Einladungen jetzt erfolgt sind mit diesem Film bei Kurzfilmfestivals. Einmal Dresden ist nächste Woche schon und ihr seid eingeladen in Oberhausen bei den Kurzfilmtagen, auch sehr renommiert, das kennt man, gibt es ja schon jahrzehntelang. Ist das innerhalb des Kurzfilmbereichs sowas wie der Ritterschlag?
Ja, also tatsächlich ist es eine große Ehre und wir freuen uns sehr über diese beiden Festivals. Jetzt freue ich mich auch, ist auch noch das Kurzfilmfestival in Hamburg dazu gekommen. Da werden wir dann im Juni noch hinfahren. Und ja, das stimmt. Also für uns ist eigentlich jetzt schon, haben sich jetzt schon alle Träume sozusagen erfüllt, dass wir halt direkt von mehreren Festivals da so eine positive Resonanz bekommen haben.
Man macht ja nicht die Filme oder dreht ja nicht die Kurzfilme, um direkt zu den Festivals zu kommen. Das ist aber dann ein mehr als angenehmer Nebeneffekt. Ich glaube, das ist nicht die Motivation, Filme zu drehen.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist auch schön, halt dann den auf der Kinoleinwand zu sehen, weil eine normale oder so eine herkömmliche Kinoauswertung ist ja im Kurzfilm nicht üblich. Also dass er dann trotzdem irgendwie seine Bühne bekommt. Und das Schönste an den Festivals finde ich eigentlich, dass halt auch so viele andere FilmemacherInnen vor Ort sind, dass man über die Filme ins Gespräch kommen kann. Und die geben sich auch immer total viel Mühe. Da gibt es immer richtig schöne Rahmenprogramme auch noch. Also es ist ein sehr dankbarer Ort irgendwie, um den dann zu zeigen.
Wünscht man sich eigentlich, dass jede Kinosituation so ist wie bei einem Festival, in dem Fall Kurzfilmfestival, dass man einen Film schaut, also auch aus Zuschauer, Zuschauerinnensicht, und danach sind alle Leute da, die den Film gemacht haben. Man kann nochmal Fragen stellen, wenn man es nicht verstanden hat oder so. Oder
ja, auf kriegt jeden noch ein bisschen Fall. Mehr mit. Ich finde auch, das hätte auch in den kommerziellen Kinos noch mehr Platz, so Veranstaltungen mit Filmgesprächen. Und der Kurzfilm bietet sich eigentlich auch dafür an, auch halt gerade im lokalen Bereich, dass man auch lernt, okay, welche Filme werden hier in der Region vielleicht produziert. Und dann ist es ja auch gar nicht so eine große Sache, die FilmemacherInnen einzuladen. Und ich glaube, da gibt es auf jeden Fall auch ein Publikum für.
Weil du gerade gesagt hast, hier in der Region produziert gezielt mittelalterliche Überlegungen. Ich war sehr überrascht und ich bin seit mehr als 40, fast 50 Jahren Erfurter. Ihr habt den in Erfurt gedreht und ich habe das aber nicht sofort mitgekriegt. Ich habe dann die Drehorte gelesen. Unter anderem habt ihr da beim großen Supermarkt auf dem Dach gedreht und so weiter. Aber man sieht es nicht. Ich glaube, das ist schon eine erste Entscheidung gewesen, dass, bevor wir gleich, was du verraten willst, über den Film inhaltlich, kann man ja ein bisschen über die Optik sprechen und die Ortsauswahl, Location-Auswahl in dem Fall. Du hast oder ihr habt wahrscheinlich gemeinsam mit dem Kameramann bewusst so Nicht-Orte gesucht, die man nicht gleich zuordnen kann. Man hätte ja auch einen Erfurter Dom im Hintergrund sehen können.
Ja, also uns war relativ schnell klar, dass auch der Ort Erfurt irgendwie Teil der Geschichte sein wird. Aber dann bei der Location-Suche war uns schon auch wichtig, irgendwie so halt ja nicht so offensichtlich erkenntliche Orte zu zeigen, um halt dieses Märchenhafte irgendwie zu erhalten. Also
Märchenhafte, mysteriöse. Jetzt sind wir schon fast bei den Deutungen. Ne? Genau. Das ist interessant. Du, was du vorhast und ich, was ich gesehen habe. Ja, das fand ich interessant. Ja, auf jeden Fall. Das geht in die Richtung. Also auch interessante Orte. Also ihr habt zum Beispiel so alte Garagen, die immer noch existieren in Erfurt, so aus DDR-Zeiten, die zum Teil jetzt schon abgerissen werden. Aber sowas, wo man so denkt, ja, was ist denn das jetzt wieder für ein Ort? Und was auffällt, es sind nicht viele Menschen zu sehen in diesem Film. Die sind auch leergefegt, seltsam leergefegt, diese Orte.
Ja, genau. Also das war natürlich eine Bedingung. Da kommen wir dann wahrscheinlich auch nochmal später darauf zu sprechen, warum die Leute alle in ihren Häusern sind. Und ein weiterer Punkt, der uns auch noch wichtig war, ist, dass man irgendwie es schafft, in dieser Urbanität auch dieses Mystische und Märchenhafte zu schaffen. Genau.
Der Film ist in drei Episoden unterteilt, und da können wir so ein bisschen auch mal so, was man schon erzählen darf, das ist übrigens auch mal eine gute Frage. Also fangen wir mal erstmal an, drei Episoden habe ich gesagt, erstmal der Titel, gezielt mittelalterliche Überlegungen. Ich kann mir vorstellen, das ist so ein bisschen wie sich einen Bandnamen raussuchen, wenn man eine Musikgruppe hat. Der Titel, war der sofort klar, weil der ist ja sozusagen das erste Aushängeschild des Films. Also wie lange überlegst du an so einem Titel und ja, was soll der sozusagen bewirken für dich?
Ja, tatsächlich war der Titel schon von Anfang an klar, schon mit der ersten Drehbuchfassung eigentlich. Anton, der Autor, hat den gesetzt und auch wenn sich beim Drehbuch nochmal viel verändert hat oder da hat sich, das ist auf jeden Fall nochmal sehr stark weiterentwickelt worden, ist der Titel die ganze Zeit geblieben. Und auch schon in der Vorproduktion haben wir da heftige Gegenwinde bekommen, weil viele Leute meinten, ja, der ist nicht handlich genug, der Titel, der ist so komisch, ich verstehe nicht, was der bedeutet. Aber irgendwie waren wir uns relativ einig, dass der eigentlich bleiben sollte.
Ja, er klingt so ein bisschen amtlich irgendwie, also ein bisschen spröde, das ist natürlich bewusst gesetzt. Und ja, man ist natürlich gespannt, denn wenn man den Titel erstmal erfährt, ja, wohin geht jetzt die Reise? Und ich kann dich ja vielleicht mal fragen, so, also das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil einige werden den Film ja vielleicht auch noch sehen, vielleicht wird er ja auch in Erfurt gezeigt, aber ich weiß aber nicht, was man verraten darf. Ich mag ja meistens eigentlich die Situation, wenn man nur den Titel hört und sagt, ich setze mich jetzt rein und das war's, aber das Gespräch jetzt zu Ende. Deswegen kannst du mal entscheiden, was du verraten darfst. Weil es gibt ja so ein erstes Bild, was ich erstmal nicht zuordnen konnte. Das sehe ich auch bewusst gewählt. Ich höre Geräusche und das ist wie so ein Gemälde scheinbar, was ich sehe, aber es stellt sich dann, glaube ich, als Draufsicht auf eine Straße raus. Oder, ja, das weiß ich nicht genau, aber man ist erstmal irritiert. Ne? Der Zuschauer, die Zuschauerin ist irritiert. Jetzt bin ich wirklich so ein bisschen wie in der Deutschstunde, aber das ist gewollt.
Das ist gewollt, ja. Das ist halt so die Eröffnung der Geschichte quasi, die Eröffnung dieser Erzählsituation auf jeden Fall.
Und wir können vielleicht noch verraten, dass das erste Kapitel sich mit einem Wandertag beschäftigt. Da fand ich einen Satz ganz schön, der so fragt, es gibt einen Erzähler, der fragt dann, warum Wandertage heute eigentlich noch Wandertage heißen, so sinngemäß, obwohl sie ja mit Bussen eigentlich nur noch gemacht werden. Ja, wo ist die gute alte Zeit geblieben? Aber da fängst du die Stimmung ein eines Schulwandertags auf eine Burgruine.
Ja, genau. Also der klassische Wandertag, wie er jetzt in der Neuzeit gelebt wird ohne Wandern, als Ausnahmesituation auch eben für diese junge Lehrerin, die halt einen Haufen wilder Kinder da zusammenhalten muss.
Sehr wilde Kinder, ungezogene Kinder, provokative Kinder, das werden wir dann nach den ersten 10 Filmminuten etwa erfahren. Frau Schröder, so heißt die Lehrerin, die steht im Mittelpunkt und das können wir, glaube ich, noch verraten inhaltlich. Ich glaube, hier würde ich dann, wenn ich eine Zusammenfassung machen würde, würde ich hier dann Schluss machen. Frau Schröder zweifelt auch ein wenig an ihrem Beruf. Das darf ich noch verraten?
Ja, genau. Frau Schröder zweifelt an ihrem Beruf, auch nicht unwesentlich, weil sie mit einem Schüler ausgesetzt ist, der immer die Wahrheit sagt und meines Erachtens nach auch manchmal die richtigen Fragen stellt.
Ich finde, und jetzt bleiben wir extra oder bewegen uns ein bisschen so ins allgemeine Ungefähre hinein, weil wir wollen jetzt nicht weiter die Geschichte erzählen. Ich finde, da stecken ja viele Themen drin und natürlich ist jetzt auch wieder so ein bisschen, jetzt hat nicht alle Tage die Gelegenheit, die Autoren zu fragen, aber Menschen sagen Wahrheit. Wie gehen mit Wahrheit um, ist ein Thema. Sinnsuche ist mitunter auch ein Thema. Es steckt da sehr, sehr viel eigentlich da drin. Umgang auch mit Geschichte. Also ich habe auch so gedacht, das hätte auch das Kapitel des ersten Films sein können. Es gibt einen Film, der heißt Am Ende kommen Touristen. Und der bezieht sich, also dieser Film bezieht sich darauf, dass in einem Konzentrationslager am Ende dann Touristen kommen. Und hier geht es ja auch darum, also nicht um Konzentrationslager, aber um einen anderen Aspekt der Geschichte des Bauernkriegs, dass da früher brutal gehängt wurde. Am Ende kommt irgendeine Schulklasse. Ne? Am Ende wird alles historisiert. Auch ein interessantes Thema. Aber ich weiß nicht, was sozusagen am Anfang stand, weil du hast das Buch ja nicht selber geschrieben. Ich weiß nicht, was der Autor so alles bezweckt hat.
Ja, das stimmt. Das wäre auch interessant, wenn der heute noch hier wäre.
Aber sind diese Themen, ich meine, eigentlich wurscht, ob die jetzt richtig erkannt sind oder nicht. Ich glaube, darum geht es ja, um diese Offenheit. Jeder kann was anderes sich raussuchen. Ist das auch so ein bisschen Ansatz von der Art, wie du Filme machst?
Ja, doch, auf jeden Fall, dass es ja eine gewisse Mehrschichtigkeit und Komplexität aufweist in der Deutungsherstellung, aber auch, dass vielleicht gar nicht jede Bedeutung passt. Also, dass viele Wege irgendwie gegangen werden können, aber auch viele dann irgendwie zum Schluss nicht passen. Gerade bei der Frage des Bären ist es auch so, dass viele Leute sich da den Kopf zermürben. Und das finde ich eigentlich auch eine ganz schöne Sache.
Jetzt hast du das einfach so reingeschmissen. Das können wir verraten. Ein Bär spielt eine Rolle, also ein richtiger Bär, das Tier, nicht Erdbeeren oder Brombeeren, sondern muss man sagen, ein richtiger Bär. Und das kann ich schon mal sagen, wenn du in Dresden oder wenn du dann in Oberhausen bist, das wird eine Frage sein, die häufig kommt, nicht nur was der Bär für eine Bedeutung hat, sondern wie habt ihr das mit den Bären gemacht? Weil es gibt Aufnahmen, wo der Bär sehr nah an Menschen rankommt und da wird eine Frage sein, ich stelle sie mal stellvertretend, wie habt ihr das mit dem Bär gemacht? Ist der Computer animiert oder war der besonders dressiert? Wie ist das entstanden?
Ja, genau. Das war natürlich auch ein langer Prozess, eine große Reise mit diesem Bären. Und wir waren jetzt nicht unbedingt die wohlhabendste Produktion. Deswegen hatten wir ganz lange überlegt, wie machen wir es. Wir hatten ein Bärenkostüm vom Theater Erfurt ausgeliehen bekommen, aber dann ist uns ziemlich schnell aufgefallen, dass das den Zuschauer nicht täuschen wird oder die Zuschauerin, dass wir da einen echten Bären dabei hatten. Und dann hatten wir das große Glück, dass wir auf eine Ausschreibung, dass wir jemanden für CGI suchen, von einem Bauhausstudenten aus Weimar eine Antwort bekommen haben, der dann gemeinsam mit einem anderen Freund von uns aus der Schulzeit, der auch sich gut mit CGI auskennt, diesen Bären gemacht hat. Und das war für uns alle auf jeden Fall auch ein sehr aufregender Prozess, auch am Set, weil das war auch was ganz Neues, also ganz neue Arbeitsabläufe, die da dazugekommen sind. Und das ist so ein essentieller Teil auch von diesem Film. Und man weiß überhaupt nicht, also uns hat auch komplett der Erfahrungswert einfach gefehlt, wie das dann im Endeffekt aussehen kann, ob das gelingen wird und so.
Aber es sieht gut aus. Ich war überrascht. Also das zeigt so, wir sind im Jahr 2024. Ich glaube, 1992 hätte man von einer Sensation gesprochen, beziehungsweise hätte man es gar nicht hinbekommen. Aber heute fragt man eben jemand von der Bauhaus-Uni und schwupps, also erstaunlich gut. Ich weiß nicht, wie ihr es gesehen habt, ob es da auch Kritiker gab, aber ich finde, wow, ich habe mich wirklich gefragt, ob manchmal auch jemand im Kostüm steckt, wenn man nur ihn in Teilausschnitten sieht, also wenn man den Kopf sieht, ob das dann eine Handpuppe ist oder jemand, aber es ist sehr gelungen, die Illusion.
Dankeschön, ja, wir sind auch sehr zufrieden damit.
Also da kann man das Kompliment mal weitergeben. Also das ist schon ganz interessant, dass man heute, ich glaube, das kannst du noch mehr bestätigen, also man muss sein Handwerk verstehen und rein ästhetisch ist der Film sehr, sehr gut, dass es heute eher darum geht, die Mittel stehen heute einem zur Verfügung, man muss einfach klug mit den Mitteln umgehen, weil vor 30 Jahren habe ich das Gefühl, ich habe nie selber Filme gedreht, ging es auch darum, erstmal bestimmtes Equipment sich zu besorgen und dann gab es vielleicht auch Probleme, dass man inhaltlich Sachen nicht umsetzen konnte, weil man eben nicht diesen Spezialeffekt machen konnte. Das ist heute wahrscheinlich weniger ein Problem.
Ja, das stimmt schon auf der einen Seite. Also ich bin auch nachträglich wirklich sehr überrascht, wie wir das geschafft haben. Wir waren ja auch eine relativ große Gruppe, also bis zu 30 Leute, die am Set gearbeitet haben. Und die müssen ja auch dann über 2 Wochen versorgt werden. Das sind alles so Sachen, die da auch zusammenkommen. Dann das ganze Equipment und auch die ganze Ausstattung, wie wir das geschafft haben. Aber das geht natürlich auch wirklich nur im Nachwuchsbereich, wo auch Leute halt bereit sind, 2 bis 3 Wochen in ihren Sommerferien unentgeltlich halt irgendwie 13, 14 Stunden am Tag so ein Projekt umzusetzen. Und da ist man auch als Person, die das initiiert, dann natürlich in der großen Pflicht, denen auch ein angenehmes Erlebnis zu bieten, weil die halt eben unentgeltlich ihre Freizeit dafür bereitstellen, dieses Projekt mit einem zu machen.
Wie lange habt ihr denn gedreht? Also war das verschiedene Phasen zu verschiedenen Jahreszeiten oder habt ihr so am Stück gedreht?
Nee, wir haben schon am Stück gedreht. Dadurch, dass ja auch viele minderjährige Leute, die noch zur Schule gegangen sind, dabei waren, nicht nur vor der Kamera, sondern auch hinter der Kamera, waren wir auf die Schulferien angewiesen. Und deswegen haben wir 12 Tage am Stück in den Schulferien gedreht. Und dem voraus ging aber auch nochmal ein Probenwochenende. Und die 2 Tage vor dem Dreh wurden auch als Proben nochmal genutzt. Und die Vorproduktion waren auch so in der Hochphase, würde ich sagen, 2 Wochen noch.
Also macht es jetzt insgesamt, ja, was war das jetzt? Ein Monat? Nee, also 2 Wochen? Nee, jetzt bin ich gerade selber.
Doch, also insgesamt würde ich sagen, waren die meisten Leute schon so 3 bis 4 Wochen Vollzeit daran beteiligt.
Also hat man doch da eigentlich, kann man so auch mal so in Relation setzen, 3 bis 4 Wochen am Ende, 25 Minuten Film, wobei der ja auch noch geschnitten werden muss. Das ist ja dann auch mitunter immer sehr aufwendig. Das dauert wahrscheinlich dann auch nochmal, na je nachdem. Es kann endlos sein, aber in dem Fall
das
nur einen Tag.
Finn Tillmann und ich und auch Anton und Nora, wir haben auf jeden Fall jetzt, würde ich sagen, gut 1,5 Jahre mit dem Projekt verbracht.
Also das ist interessant, mal mit allem Pipapo, also mit natürlich dem Buchschreiben, mit Location Scout, mit der Finanzierung, was ja wichtig ist und dann am Ende auch mit dem Schnitt und 1,5 Jahre.
Genau.
Das musst du bereit sein, müssen alle von euch bereit sein zu investieren, aber macht ihr offenkundig gern.
Ja doch, machen wir schon auch gerne.
Jetzt wird ja gezielt mittelalterliche Überlegungen in Dresden beim Kurzfilmfestival gezeigt im Wettbewerb und auch dein 2. Film Urlaubsversuche läuft da. Das ist ja schon eine Sondersituation.
Ja, genau. Es ist auf jeden Fall eine Sondersituation. Aber wir sind auch richtig glücklich und dankbar darüber. Es ist auch ungefähr die gleiche Kerngruppe, die diesen Film mit umgesetzt hat, dass der auch noch irgendwie eine große Bühne bekommt. Weil anders als gezielt mittelalterliche Überlegungen, was ja schon so ein sehr durchdacht, also ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht ein durchdachtes Projekt war, aber es war sehr lange vorbereitet, sehr komplex gedreht mit sehr vielen Menschen. Urlaubsversuche war mehr so ein Run-and-Gun-Projekt. Also wir haben den zu 5 gedreht. Wir haben uns einfach einen Mietwagen genommen und sind an die Ostsee gefahren. Und es war einfach ein ganz anderer Arbeitsprozess und dass das auch seinen Platz findet irgendwie.
Also ein bisschen Guerilla-Stil. Run and Gun habe ich noch nie gehört. Ja. Also das ist auch interessant. Ja. Also an die Ostsee fahren, raus und gucken, was man so drehen kann. Und dann wird noch die Geschichte drumherum gebastelt.
Na, die Geschichte stand schon, aber ja, im Prinzip so. Also so, dass wir halt abends selber einfach dann in der Ferienwohnung standen und gekocht haben, dass ich halt immer selber die Kostüme noch mitgetragen habe und so.
Das ist aber ganz gut, wenn man alles selber macht, kann man auch so einschätzen, was jeweils die einzelnen Gewerke dann auch, das weißt du auch wahrscheinlich vorher schon, aber was sie so wert sind und kann so einschätzen, was da alles zu tun ist. Du hast ja gesagt, also der Film läuft jetzt in Dresden, in Oberhausen, in Hamburg. Ich habe das eingangs beschrieben, dass Kurzfilme so ein besonderes Genre sind. Wie geht's denn dann weiter? Wie kann man dann so einen Film überhaupt sehen? Es werden ja viele jetzt auch zuhören, die jetzt vielleicht dann nicht in den jeweiligen Städten sind. Wie kann der Film dann ausgewertet werden, dass er möglichst vielen Menschen zugänglich gemacht wird, gezielt mittelalterliche Überlegungen in dem Fall?
Ja, also zunächst werden wir natürlich versuchen, noch auf mehreren Festivals Sichtbarkeit zu bekommen oder wir hoffen, dass noch mehrere Festivals den Film zeigen werden. Und dann gibt es für den Kurzfilm, glaube ich, unterschiedliche Wege. Also man kann probieren, dass man einen Verleiher bekommt, der dann halt dafür sorgt, dass der auch irgendwie öffentlich ausgewertet wird. Ich weiß, dass eine andere Option ist auch, dass man den an einen Sender sozusagen oder die Rechte an einen Sender verkauft und man den dann in den Mediatheken schauen kann. Aber wir haben uns noch nicht so richtig entschieden, wie es dann weitergeht. Wir wollen jetzt erstmal eben die Festivals mitnehmen.
Das kann ich verstehen. Erstmal den Augenblick genießen. Jetzt am Ende des Gesprächs habe ich noch ein paar Fragen, die sich auf deine Filmleidenschaft, eure Filmleidenschaft beziehen. Also man hat ja gemerkt, jetzt bei diesem Film, das kann man vielleicht noch sagen, jetzt hier mittelalterliche Überlegung, der ist ja schon so ein Hybrid. Also du hast verschiedene Formate ausprobiert. Das verrate ich jetzt nochmal, dass auch ein bisschen was Gezeichnetes ist. Also ist es auch denkbar, da weiterzugehen, so Richtung Animation zum Beispiel?
Also ich persönlich fand es eine sehr schöne Erfahrung und will das für mich gar nicht ausschließen, mich da auch weiter noch in verschiedenen Formen auszuprobieren. Tatsächlich wäre ich auch offen mal für irgendwie was Performatives mit filmischem Arbeiten zu verbinden. Aber was ich auf jeden Fall mitnehmen kann, ist, dass ich gerne weiter mit Kindern und Jugendlichen arbeiten würde und da auch vielleicht mal in der gemeinsamen Stoffentwicklung mich zu versuchen mit
Also mitzuschreiben mit jüngeren Menschen, also das klingt richtig gut. Und gibt's, ich meine, das ist immer so eine, musst du auch nicht beantworten, man kann auch allgemein bleiben, so Filme, eine Art von Film, die du selber gern magst, manchmal ist das so, dass man sagt, ich mag selber Kurzfilme, wobei ich jetzt schon Schwierigkeiten hätte, so bekannte Kurzfilme aufzuzählen. Also wenn dann, ich weiß, dass Tom Tykwer, heute kennt man ihn durch Babylon Berlin, aber auch Lola Rent, der hat mit Kurzfilmen angefangen. Epilog und Because heißen die in dem Fall. Die wurden bei den Hofer Filmtagen gezeigt. Also bei später Berühmten kennt man Kurzfilme, aber die Frage lautet einfach nur, was schaust du gern, welche Art von Film?
Ach, ich bin da eigentlich relativ vielseitig aufgestellt, würde ich sagen. Vom klassischen Arthouse-Film hin bis zum Horrorfilm. Ja, aber auch Kurzfilmprogramme schaue ich gerne mal an.
Ja, und das ist ja übrigens auch schön. Du wirst ja jetzt bei den Kurzfilmfestivals, gehe ich davon aus, klar, du musst deinen eigenen Film, ihr müsst euren Film präsentieren, aber ihr lunst schon auch mal zu den anderen Filmen rein. Also du bist ja auch Besucherin und Zuschauerin.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben auch schon ganz akribisch angefangen, das zu planen, weil das Filmfest Dresden bietet wirklich so viel, ein vielseitiges Programm, dass wir unsere Zeit da auch wertvoll nutzen, so viel wie möglich zu schauen. Die haben so tolle Programme. Also ich kann das nur jedem wärmstens empfehlen, der die Möglichkeit hat, dahin zu gehen.
Sehr gerne. Also ich überlege schon, ob ich jetzt hinfahre. Bedanke mich jetzt erstmal für das Gespräch, Paula Weise, dass du hier gewesen bist. Paula Weise hat zusammen mit Finn Weig den Kurzfilm gedreht, gezielt mittelalterliche Überlegungen. Danke, dass du hier gewesen bist.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte.